Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 12. April 2021, gleich dem 23. Farvardin 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe »In Richtung Licht«. Dann geht es weiter mit dem vierten Teil von BDS-Bewegung. Bleiben Sie dabei! Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Natanz Vorfall, waghalsiger Akt des nuklearen Terrorismus auf iranischem Boden. Irans Vizepräsident, Südkorea muss das iranische Vermögen so schnell wie möglich auftauen. Unterzeichnung eines Kooperationsdokuments zwischen Iran und dem Irak. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Natanz Vorfall, waghalsiger Akt des nuklearen Terrorismus auf iranischem Boden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh sagte, der Vorfall am Sonntag in Natanz, bei dem eine Atomanlage Strom verlor, sei ein gewagter Akt des nuklearen Terrorismus auf iranischem Boden gewesen. Der unangenehme Vorfall in Natanz ist dem zionistischen Regime zuzuschreiben, angesichts dessen, was es zuvor wiederholt gesagt hat und was heutzutage noch aus verschiedenen Quellen zu hören ist, sagte er am Montag auf einer virtuellen wöchentlichen Pressekonferenz. Die Stromversorgung in Natanz wurde am Sonntag in der gesamten Anlage unterbrochen, aber die Beamten sagten, es habe weder Opfer noch Schäden noch besondere Kontaminationen oder Probleme gegeben. Ich bin froh, dass es keine Schäden für Mensch oder Umwelt gab, aber es hätte sicherlich zu einer Katastrophe führen können, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, was angesichts der aggressiven Natur des zionistischen Regimes nicht ungewöhnlich ist, so Khatibzadeh. Eine Sicherheitsquelle teilte am Montag mit, dass die für den Natanz-Vorfall verantwortliche Schlüsselperson identifiziert wurde. Der neue Sabotageakt kam, nachdem sich Vertreter aus Iran, China, Russland und der Europäischen Union letzte Woche in Wien versammelt hatten, um die Aufhebung der Sanktionen durch die USA zu erörtern, die unter dem früheren US-Regime gegen die Islamische Republik verhängt wurden. Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif riet den Iranern nicht in die trügerische Falle des israelischen Regimes zu geraten und sagte, die Zionisten wollten sich an dem iranischen Volk wegen ihrer jüngsten Erfolge bei der Aufhebung der grausamen Sanktionen rächen. Er unterstrich die Notwendigkeit, die Sicherheitsmaßnahmen Irans für die Nuklearanlagen und Nuklearwissenschaftler des Landes zu verschärfen, da Israels politische und militärische Persönlichkeiten ausdrücklich erklärt hätten, dass sie den Fortschritt der Aufhebung der Unterdrückungssanktionen gegen Iran behindern würden. In einem Bericht des israelischen Nachrichtensenders Kanal 13 hieß es, dass der Geheimdienst des israelischen Regimes Mossad hinter dem Vorfall in der iranischen Atomanlage Natanz stand. Irans Vizepräsident Südkorea muss das iranische Vermögen so schnell wie möglich auftauen. Der erste Vizepräsident Irans sagte, Südkorea müsse Maßnahmen ergreifen, um das iranische Devisenvermögen so schnell wie möglich freizugeben und stellte fest, dass das Einfrieren des iranischen Geldes das Image der südkoreanischen Banken unter den Iranern stark getrübt habe. Eshauch Jahangiri machte diese Bemerkungen am Sonntag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Premierminister Chung Sik-yoon in Teheran. Leider hat sich Südkorea in den letzten 3 Jahren den illegalen Sanktionen der USA gegen Iran gefügt, denen jegliche internationale Legitimität fehlte, wodurch die Beziehungen zwischen den beiden Ländern stagnierten, sagte Jahangiri. Die gegenseitigen Beziehungen wurden durch den Versuch der südkoreanischen Banken, rund 7 Milliarden Dollar der iranischen Devisen einzufrieren, die aus dem legalen Verkauf ihrer Öl- und Gaskondensate an dieses Land resultieren, ernsthaft belastet. Der Schritt der südkoreanischen Banken, die ausländischen Ressourcen Irans zu blockieren, erfolgt zu einer Zeit, in der das iranische Volk sie aufgrund der Coronavirus-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen dringend benötigt. Diese Maßnahme der Koreaner hatte der iranischen Regierung wichtige Devisenressourcen entzogen, die sie benötigt, um medizinische Geräte, Medikamente und andere wichtige Güter für das Land zu kaufen, sagte der iranische Vizepräsident. Der südkoreanische Premierminister sagte, bei dem Treffen Teheran und Seoul hätten vereinbart, an Wegen zu arbeiten, um die gegenseitigen Beziehungen auszubauen und Entscheidungen zu treffen, um die Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 zu stärken. Chung fügte hinzu, dass Südkorea den Versand von humanitärer Hilfe einschließlich Medikamenten und medizinischer Ausrüstung nach Iran über die Arbeitsgruppe der beiden Länder verstärken werde. Und äußerte die Hoffnung, dass dies für das iranische Volk nützlich sein würde. Unterzeichnung eines Kooperationsdokuments zwischen Iran und dem Irak. Der iranische Minister für Genossenschaften, Arbeit und Soziales, Mohammad Shariat Madori, traf sich am Sonntag in Bagdad mit dem irakischen Arbeitsminister Adel al-Rikabi. Dabei wurde ein Abkommen über 5-jährige Kooperationen zwischen Teheran und Bagdad unterzeichnet. Die Kooperationen umfassen den Austausch technischer Fähigkeiten und Kompetenzen, Sozialversicherung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Genossenschaftswesen. Die Unterzeichnung des Wirtschaftsdokuments wurde während des Treffens mit dem irakischen Arbeitsminister zur Sprache gebracht und von ihm begrüßt. Wir hoffen, eine Einigung in den Bereichen Zollinvestitionen, Grenzmärkte und ähnliche Themen zu erzielen, sagte Shariat Madori am Sonntag nach dem Treffen in Bagdad. Er sagte, das Dokument werde voraussichtlich während eines bevorstehenden Besuchs des irakischen Wirtschaftsministers in Iran vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Hassan Rouhani unterzeichnet. Shariat Madori erklärte auch, dass beide Seiten den Grundstein für ein System von Vorzugstarifen legen, um einen großen gemeinsamen Markt zu schaffen, der auch zur Schaffung eines breiteren Marktes in anderen Nachbarländern führen würde. Angesichts der Tatsache, dass Iran 15 Nachbarn hat, kann dieser Markt den beiden Ländern 60 wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen und eine große gemeinsame Zusammenarbeit schaffen, die auch von der irakischen Seite genehmigt wurde, sagte er. Beide Länder bildeten zudem einen gemeinsamen Ausschuss zur Umsetzung des unterzeichneten Abkommens. Ferner hatte der irakische Finanzminister Ali Abdel Amir Allawi bei seinem Treffen mit Shariat Madori bekannt gegeben, dass Schulden bei Teheran für seine Gas- und Stromlieferungen in absehbarer Zeit bezahlt werden. Der Irak hat Ausnahmeregelungen von US-Sanktionen gegen die Islamische Republik erhalten, damit er Gas und Strom aus Iran importieren kann. Das arabische Land hat jedoch bisher einen kleinen Anteil seiner massiven Schulden bezahlt und die von den USA verhängten Bankensanktionen als Hauptproblem angeführt. Saudischer Flughafen Jeddah wegen militärischer Maßnahmen geschlossen. Ein internationaler Flughafen in Saudi-Arabiens Jeddah wurde vorübergehend wegen militärischer Aktivitäten in der Nähe der Stadt geschlossen. Jemen hatte zuvor gewarnt, dass das Königreich seine Flughäfen für militärische Zwecke nutzt. Simple Flying berichtete am Montag, dass Flüge, die am King Abdul Aziz International Airport in Jeddah ankommen sollen, zu anderen Flughäfen in Saudi-Arabien umgeleitet werden. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gegen den Jemen behauptete am Sonntag, sie habe eine ballistische Rakete und 6 Drohnen abgefangen und zerstört, die von jemenitischen Truppen in Richtung des Königreichs abgefeuert wurden. Jemenitische Truppen führten am Sonntag als Vergeltung für die saudische Aggression Drohnenangriffe gegen Flughallen von Militärflugzeugen am Flughafen in der südlichen Region Jaisan des Königreichs und auf dem Luftwaffenstützpunkt König Khalid in Asil durch. Jeddah liegt etwa 800 Kilometer von der jemenitischen Grenze entfernt. Im vergangenen Februar sagte ein Mitglied der Ansarullah-Bewegung im Jemen, Saudi-Arabien nutze seine Flughäfen im ganzen Königreich, um tödliche Luftangriffe auf den Jemen zu starten, was sie zu legitimen Zielen der Vergeltungsschläge des vom Krieg heimgesuchten Landes mache. Wir raten Fluggesellschaften, saudische Flughäfen nicht zu nutzen, da sie für militärische Zwecke bei der Aggression und Blockade des Jemen eingesetzt werden, sagte Mohammed al-Buchaiti, Mitglied des obersten politischen Rates, in einem Tweet am 10. Februar. Saudi-Arabien startete im März 2015, unterstützt von den USA und ihren anderen regionalen Verbündeten, einen verheerenden Krieg gegen den Jemen mit dem Ziel, den ehemaligen jemenitischen Präsidenten Abed Rabbu Mansur Hadi wieder an die Macht zu bringen und die populäre Ansarullah-Bewegung zu zerschlagen. Jemens Al-Masira-Fernsehsender berichtete am Sonntag, dass saudische Grenzschutzbeamte einen Zivilisten im Grenzbezirk Munabe in der jemenitischen Provinz Sada erschossen haben. Jemens Streitkräfte haben sich verpflichtet, ihre Vergeltungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, solange die Invasoren und ihre Anhänger den Krieg und ihre Blockade fortsetzen. Kanadische New Democratic Party für Verbot des Waffenhandels mit Israel. Die New Democratic Party of Canada, NDP, hat für den Entwurf einer Resolution gestimmt, die eine Änderung der NDP-Politik zur Unterstützung von Sanktionen gegen das zionistisch-israelische Regime fordert. Die NDP gab am Sonntag bekannt, dass die Parteimitglieder eine Resolution angenommen haben, welche einen Boykott von Produkten aus den illegalen israelischen Siedlungen sowie ein Waffenembargo gegen Israel vorsieht. Diese Abstimmung ist ein großer Gewinn für Parteiaktivisten einschließlich palästinensischer und jüdischer Mitglieder, die sich seit Jahren organisiert haben, um die NDP dazu zu bringen, Maßnahmen zur Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte zu ergreifen, heißt es in der Erklärung der Hauptorganisatoren der Resolution. Diese Position ist nicht nur bei der NDP-Mitgliedschaft sehr beliebt, sondern wird auch von der überwiegenden Mehrheit der kanadischen Arbeiterbewegung sowie der kanadischen Bevölkerung insgesamt unterstützt. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA bestätigte eine Umfrage von ECOS Research aus dem Jahr 2017, dass 78% der Kanadier im Zusammenhang mit den anhaltenden Menschenrechtsverletzungen Israels der Meinung sind, dass die Forderung der Palästinenser nach einem Boykott vernünftig ist. Das zionistische Regime begeht seit vielen Jahren weit verbreitete grausame Verbrechen gegen Zivilisten in Palästina, insbesondere im Gazastreifen. EU-Mitgliedstaaten planen bilaterale Verträge zum Sputnik-V-Ankauf. Wegen des Mangels an Corona-Impfstoffen in Europa beabsichtigen die EU-Staaten, das russische Vakzin Sputnik-V zu kaufen. Wie Russia Today berichtete, haben einige EU-Mitgliedstaaten angesichts des akuten Impfstoffmangels innerhalb Europas die gemeinsamen Impfanstrengungen der Union in Frage gestellt. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gab am Samstag bekannt, dass die Vertragsverhandlungen für einen Einsatz des russischen Sputnik-Impfstoffs am Ende angelangt sind. Ein Kauf für uns in Österreich ist möglich, betonte Kurz vor Journalisten. Mit 1 Million zusätzlicher Impfdosen wäre dies für die österreichische Impfkampagne ein zusätzlicher Turbo. Auch der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat verkündet, dass Deutschland einen bilateralen Vertrag für den Ankauf des russischen Impfstoffs aushandelt. Sputnik V wurde vom Nationalen Forschungszentrum Gamaleya und dem staatlichen Russian Direct Investment Fund entwickelt. Bislang ist der Impfstoff in der EU nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur überprüft derzeit die Sicherheit des Impfstoffes. Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass die Europäische Union den russischen Impfstoff Sputnik V gegen das Coronavirus nach einer relevanten Prüfung durch die EMA kaufen muss. Kreml: Russland bewegt sich nicht in Richtung Krieg mit der Ukraine. Russland gab an, das Land sei keine Partei des ukrainischen Konflikts und bewege sich nicht in Richtung Krieg mit seinem Nachbarn. Diese Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Moskau und Kiew über den lang anhaltenden Konflikt in den östlichen abtrünnigen Regionen der Ukraine zunehmen. Natürlich plant niemand, in Richtung Krieg zu ziehen, und im Allgemeinen akzeptiert niemand die Möglichkeit eines solchen Krieges, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag in einem Fernsehinterview. In den letzten Wochen haben die Spannungen zwischen Moskau und Kiew aufgrund der zunehmenden Gewalt in den beiden russischsprachigen östlichen Regionen Donetsk und Luhansk, die zusammen als Donbass bekannt sind, zugenommen. Kiew und seine westlichen Verbündeten werfen Moskau vor, an der Krise mitzuwirken, indem sie die Militanten mit Waffen und Truppen unterstützen, was Moskau nachdrücklich bestreitet. Peskow sagte, obwohl Moskau keineswegs in den anhaltenden Konflikt in der Donbass-Region verwickelt ist, hat Russland immer betont, dass es gegenüber dem Schicksal der russischsprachigen Bürger, die im Südosten des Landes leben, nicht gleichgültig ist. Der Kreml hatte immer wieder die Notwendigkeit betont, eine politische Lösung für den tödlichen Konflikt zu suchen. Die Ukraine und die von den USA geführte NATO haben ihre Besorgnis über einen großen russischen militärischen Aufbau in der Region Rostow zum Ausdruck gebracht, die an die abtrünnigen Regionen der Ukraine grenzt. Moskau antwortet darauf, dass es stets auf seine eigene Sicherheit bedacht sei und betont, dass Russland nicht beabsichtige, jemanden zu bedrohen. Peskow warnte ferner vor der Wiederaufnahme eines umfassenden Konflikts im Osten der Ukraine und brachte die Entschlossenheit Russlands zum Ausdruck, Kiew daran zu hindern, Gewalt anzuwenden, um die von Separatisten kontrollierte Region Donbass zurückzuerobern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandar Abbas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir haben die Sure 47, Mohammed, bis einschließlich Vers 14 besprochen und setzen unsere Erläuterungen nun beim Vers 15 fort. Er lautet:
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
Das Gleichnis des Paradiesgartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist. Darin sind Bäche mit Wasser, das nicht schal wird, und Bäche mit Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche mit Wein, der köstlich ist für diejenigen, die davon trinken, und Bäche mit geläutertem Honig, und sie haben darin von allen Früchten und Vergebung von ihrem Herrn. Sind diese denn jemanden gleich, der im Höllenfeuer ewig bleibt und dem heißen Wasser zu trinken gegeben wird, das seine Gedärme zerreißt? In den vorhergehenden Versen ist ein Vergleich zwischen dem guten Ausgang für die Gläubigen und dem üblen Ende der Ungläubigen gezogen worden. Und im Vers 15 wird nun die Bleibe beider Scharen im Jenseits beschrieben. Der Mensch hat auch im Jenseits einen Körper und er empfindet Durst. Wie im Diesseits benötigt er sauberes Wasser, um diesen Durst zu stillen. Den glücklichen Paradieseinwohnern stellt Gott zur Stillung ihres Durstes nicht nur klares Wasser, sondern verschiedene weitere köstliche Getränke zur Verfügung, wie Milch, Paradieswein und Honigtrunk. Aber die Hölleninsassen erhalten nur Wasser, das siedend heiß ist. Dabei befinden sie sich inmitten von Feuern. Folgendes können wir uns einprägen. Erstens, der Schmuck und die Genüsse des Lebens sollten uns nicht zur Sünde verleiten. Gott hält für die Paradiesbewohner im Jenseits viel bessere Freuden und Genüsse bereit. Zweitens, wer gottesfürchtig ist und sich der unerlaubten flüchtigen Genüsse im Diesseits enthält, der wird zu ewigen Genüssen und Freuden gelangen. Drittens, Gott lässt mit seiner besonderen Gnade den Paradiesbewohnern nicht nur materielle Gaben und leibliche Freuden zukommen, sondern auch Vergebung. Er lässt sie dort in Frieden und Sicherheit leben. Viertens. Die Paradiesbewohner werden nicht nur mit verschiedenen Getränken, sondern auch mit verschiedenen Speisen und Früchten bewirtet. Fünftens. Die Paradiesgaben verderben nicht. Es folgt der Vers 16 der Sure Muhammad.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
Und unter ihnen gibt es manche, die dir scheinbar zuhören. Wenn sie aber dann von dir weggehen, sagen sie spöttisch zu denjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist. Was hat er ihm gesagt? Das sind diejenigen, deren Herzen Allah versiegelt hat und die ihren Neigungen folgen. In diesem Vers ist eine Gruppe von Leuten in der islamischen Gemeinde gemeint, deren Glaube schwach war und die ein krankes Herz hatten. Sie glaubten nicht, was der Prophet sagte und glaubten auch nicht an die göttliche Offenbarung. Sie hörten zwar das Wort Gottes aus dem Munde des Propheten, sagten dann jedoch, wir haben nichts davon begriffen. Wenn sie Gläubigen begegneten, die Erkenntnis und Wissen besaßen, machten sie sich lustig und sagten, habt ihr denn verstanden, was der Prophet gesagt hat? Wir haben jedenfalls nichts davon verstanden. Angesichts des falschen Verhalten dieser Leute will der obige Vers ihnen zu verstehen geben, dass sie die Worte des Propheten, welche klar und verständlich sind, deshalb nicht verstehen, weil sie nicht nach der Wahrheit suchen, sondern lieber ihren egozentrischen Neigungen nachgehen möchten. Mit anderen Worten, der Prophet ist nicht schuld, wenn sie nicht verstehen und nicht die Wahrheit akzeptieren. Wenn sie nicht verstehen, was der Prophet an Wahrheit überbringt, so liegt es an ihnen selber. Es lässt sich also sagen, erstens, die Befolgung verbotener Begierden raubt dem Menschen die Fähigkeit, Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten und die Wahrheit zu verstehen. Zweitens, wir sollten uns vor den Menschen mit kranken Herzen in der Gesellschaft in Acht nehmen, Leuten, welche Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Offenbarung und an den Worten des Propheten zu erregen und den Glauben unter den Menschen ins Schwanken zu bringen versuchen. Drittens, es genügt nicht, dem Offenbarungswort Gottes zuzuhören oder es zu lesen. Vielmehr kommt es darauf an, es zu verstehen und sich nach seinen Lehren und Geboten zu richten. Es hat schon viele gegeben, die das klare Wort des Propheten gehört haben, aber nicht bereit waren, sich der Wahrheit zu beugen und sie zu akzeptieren, weil sie lieber den Neigungen und Verlangen ihres Egos folgten. Nun noch der Vers 17 der Sure 47.
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
Und denjenigen, die recht geleitet sind, mehrt er die Rechtleitung und verleiht ihnen ihre Gottesfurcht. In diesem Vers verheißt Gott, dass er jedem, der die erste Rechtleitung des Propheten anerkennt, zwei kostbare Gnaden schenkt, nämlich weitere Rechtleitung für den Weg durchs Leben und Gottesfürchtigkeit im Herzen. Der Mensch ist natürlich immer der Gefahr ausgesetzt, sich zu irren und Fehler zu begehen. Zudem ist es nicht einfach, bei allen Angelegenheiten wie Fragen der Wirtschaft und Gesellschaft, der Kultur und der Familie und so weiter, immer den richtigen Weg zu erkennen. Der Mensch braucht in allen Abschnitten des Lebens die göttliche Rechtleitung und daher hat Gott verheißen, dass er ihm dabei helfen wird, den richtigen Weg im Leben zu finden, vorausgesetzt, dass er die erste grundlegende Rechtleitung akzeptiert. Damit der Mensch sich nicht von negativen Gefühlen aufgrund von schlechten Eigenschaften wie Neid, Hass und Geiz verleiten lässt und vom rechten Weg abgerät, ist es natürlich neben der Rechtleitung auch notwendig, dass er gottesfürchtig ist. Gott verheißt dem Gläubigen beides, vermehrte Rechtleitung und Gottesfurcht. Abschließend noch folgende drei Punkte. Erstens, wer sich recht leiten lässt, schafft die Voraussetzung dafür, von Gott noch mehr Rechtleitung zu erhalten. Zweitens, die Bereitschaft, Rechtleitung anzunehmen, vergrößert das innere Potenzial des Menschen und bringt es zur Entfaltung. Drittens, die Erreichung eines lauteren gottnahen Herzens und wahrer Erleuchtung und Gnostik ist nur durch die göttliche Rechtleitung möglich und nicht durch Religionen, die vom Menschen ersonnen wurden, wie zum Beispiel der Hinduismus und Buddhismus.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Mojde, auf Deutsch Frohe Kunde. Viel Vergnügen!
منم گریه خندیده منم یار پسندیده منم یار پسندید مرا یار پسندید مرا
Wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem vierten Teil von BDS-Bewegung. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit.
Boycott, Divestment and Sanctions. Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, abgekürzt BDS, ist eine transnationale politische Bewegung, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, um ihre bei ihrer Entstehung im Jahre 2005 beschlossenen Ziele durchzusetzen. In diesem Beitrag werden wir uns mit den Zielen der BDS-Bewegung befassen. Knapp 170 palästinensische Organisationen hatten 2005 zu einem Boykott gegen Israel aufgerufen. BDS-Aktivisten fordern Politiker, Unternehmer, Künstler, Wissenschaftler oder Sportler dazu auf, Auftritte, Investitionen oder wissenschaftliche Kooperationen in Israel abzusagen oder zu beenden. Das Thema Flüchtlinge spielt eine zentrale Rolle in der Debatte. BDS teilte mit, man wolle erreichen, dass Israel die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN-Resolution 194 vereinbart wurde, respektiert, schützt und fördert. Diese Resolution wurde 1948 in der UN-Vollversammlung angenommen, von mehreren arabischen Staaten allerdings abgelehnt. In der Resolution heißt es, dass es Flüchtlingen zum praktisch frühesten möglichen Zeitpunkt erlaubt werden solle, zurückzukehren, wenn sie in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollten. Die Gründer und Unterstützer von BDS-Bewegung verfolgen einen Ansatz, der auf allmählichen und kontinuierlichen Änderungen der öffentlichen Meinung gegenüber der Politik Israels in den besetzten Palästinensergebieten beruht. Mit der gleichen Strategie glauben sie daran, das israelische Regime in allen akademischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Dimensionen zu boykottieren. Auf ihrer offiziellen Webseite erläutert die BDS-Bewegung die Ziele akademischer und wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Sanktionen sowie die Kampagnen zur Umsetzung dieser drei Methoden. Am 9. Juli 2020, am 15. Jahrestag ihrer Gründung, führte die BDS-Bewegung 15 Gründe auf, warum sie unterstützt werden könnte. Israelische Universitäten sind die Hauptbegründung und der Komplize dieses Regimes in seiner Besetzung und seinen rassistischen Aktionen und entwickeln und fördern die Ideologie des Zionismus und seine ideologischen Grundlagen. Die palästinensische Kampagne für einen wissenschaftlichen und kulturellen Boykott Israels, PACBI, wurde 2004, also ein Jahr vor der BDS-Bewegung, gegründet. Die BDS-Bewegung stieß am meisten in den akademischen Einrichtungen und Verbänden, insbesondere in den Studentenvereinen, auf Zustimmung. PACBI fordert einen Boykott akademischer Propagandaprojekte, die Israel anderen als sogenanntes Paradies der Demokratie in Westasien darstellen oder die Verbrechen des Regimes, einschließlich der Belagerung von Gaza, mit der Lüge Selbstverteidigung zu rechtfertigen versuchen. Zu den Universitätssanktionen zählen Sanktionen gegen akademische Einrichtungen in Israel, nicht gegen Professoren und Studenten. Zum Beispiel verurteilte Stephen Hawking, ein bekannter britischer Physiker und Wissenschaftler, Israel im Januar 2009 während der 22-tägigen militärischen Aggression in Gaza und forderte einen wissenschaftlichen Boykott des Regimes zur Unterstützung Palästinas. Der Boykott von Forschungs- und Entwicklungsprojekten israelischer Universitäten oder ihrer verbundeten Unternehmen, der Boykott von Verträgen oder Diskussionen an einem Ort, der von israelischen Regierungsvertretern oder Vertretern ihrer akademischen Institutionen vorbereitet wurde, gehören zu den Zielen der BDS-Bewegung in Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Boykott Israels. Die BDS-Bewegung fordert außerdem, keine wissenschaftlichen Auszeichnungen von israelischen Verantwortungsträgern entgegenzunehmen und keine wissenschaftlichen Artikel in israelischen Zeitschriften zu veröffentlichen. George E. Smith, Gewinner des Nobelpreises für Chemie 2018, rief zusammen mit 19 anderen Wissenschaftlern aus aller Welt in einem offenen Brief alle Studentinnen auf der ganzen Welt auf, die Physik-Olympiade 2020 in den besetzten Palästinensergebieten zu boykottieren, um die Menschenrechte zu verteidigen und das Recht palästinensischer Studenten auf Bildung zu schützen. Dazu sagte Smith: Ich bin einer der unzähligen Menschen, die die BDS-Bewegung unterstützen, und diese Bewegung wird fortgesetzt, bis alle Palästinenser in ihre Heimat zurückkehren. Der Boykott der Physik-Olympiade im besetzten Palästina ist Teil der Bewegung kulturellen und akademischen Boykott Israels durch Palästinenser. Ich glaube, dass diese Aktion im wissenschaftlichen Boykott Israels völlig im Einklang mit einem Engagement für die Wissenschaft steht und dass es keinen Widerspruch zu meinen wissenschaftlichen Aktivitäten gibt. Jeder, der sich an der Durchführung dieser Olympiade in Israel beteiligt, ist an diesem Verbrechen beteiligt. Aus der Unterstützung solcher internationaler Programme versucht der israelische Propagandaapparat, einen maximalen Nutzen zu ziehen und sich als vollwertige liberale Demokratie darzustellen. Das wahre Bild Israels ist ein Unterdrückungsregime, das die Rechte des palästinensischen Volkes verletzt. Bisher wurde der Aufruf zum Boykott israelischer Universitäten durch die Studentenvereine in aller Welt unterstützt, darunter der American Studies Association, der American Anthropological Association, einigen Studentenverbänden der Harvard University, darunter der Studentenvereinigung der University Law School und der Harvard Outside of Occupied Palestine Association und die African Literature Association. Die Schöpfer der Universitätsboykottbewegung des israelischen Besatzungsregimes betonen, dass die akademischen und wissenschaftlichen Institutionen dieses Regimes, die den Besatzungsansatz und die ethnische Säuberung der Palästinenser rechtfertigen, in gewisser Weise an den Verbrechen dieses Regimes beteiligt sind. Die Boykottbewegung betont auch, dass große Unternehmen und Investoren in den israelischen Wirtschaftssektoren an der Unterdrückung und Diskriminierung des Regimes beteiligt sind. Aus diesem Grund wurden die Wirtschaftssanktionen des israelischen Regimes oder die Sanktionen von Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen mit diesem Regime zusammenarbeiten, als eines der Hauptziele von BDS genannt. Die Bemühungen, ausländische Investitionen in den besetzten Gebieten zu stoppen oder zu reduzieren, die globale Kreditvergabe an das Regime zu verhindern und die Entwicklung wirtschaftlicher, handelspolitischer und finanzieller Zusammenarbeit zwischen der Region und der Welt mit Tel Aviv zu verhindern, stehen auf der Tagesordnung von Aktivisten und Unterstützern der BDS-Bewegung. Sie betont, dass das Besatzungsregime gezwungen sein wird, den Rechten des palästinensischen Volkes mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wenn diese Sanktionen umgesetzt werden. Eine der wirksamsten Maßnahmen für Wirtschaftssanktionen ist die Kündigung des Vertrags der Unternehmen Veolia und Orange und CHR mit dem israelischen Regime, wodurch die Beteiligung am Bau von Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten vollständig aufgegeben wurde. Eine weitere Errungenschaft des BDS-Wirtschaftsembargos ist der Boykott der in Israel hergestellten Waren in der Region, auch in einigen europäischen Ländern. Das israelische Regime ist zusammen mit Südkorea maßgeblich an globalen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen beteiligt. Etwa 4,5% des BIP werden dadurch bereitgestellt. Dies bedeutet, dass der wirtschaftliche Anteil dieses Regimes an der Produktion von Weltgütern erheblich ist, und wenn dieser Sektor erfolgreich sanktioniert wird, wird die Wirtschaft des israelischen Regimes einer schweren Krise ausgesetzt sein. Natürlich kann die globale wirtschaftliche Abhängigkeit als Haupthindernis für die rasche Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Ziele der BDS-Bewegung angesehen werden. Liebe Zuhörer, die erste Propaganda, die benötigt wird, um die BDS-Aktivitäten positiv zu beeinflussen, besteht darin, die bürgerlichen Ziele dieser Bewegung vorzustellen. Ein großer Teil der öffentlichen Meinung, Organisationen und Institutionen, die den Bestrebungen des palästinensischen Volkes entsprechen, kennen die Aktivitäten der globalen Bewegung zum Boykott des israelischen Regimes nicht. Daher haben wir in dieser Sendung versucht, eines der Ziele der BDS-Bewegung zu erläutern, nämlich die Verhängung wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sanktionen gegen das israelische Regime. Begleiten Sie uns in zukünftigen Folgen der Sendung.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.